¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und ein glückliches neues Jahr. Wir begrüßen euch zum 74. Onda Info. Heute gibt es einen Beitrag über den frisch gewählten guatemaltekischen Präsident Oscar Berger und Meldungen über die Proteste in Haiti, über die Forderung Boliviens an Chile und Peru über einen Meerzugang und über die Situation von Flüchtlingen im mexikanischen Chiapas. Weiterhin stellen wir die argentinische Gruppe Caramelo Santo vor und das Lied Frijolero der mexikanischen Band Molotov. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
Am 28. Dezember wurde der frühere Bürgermeister von Guatemala-Stadt, Oscar Berger, im zweiten Wahlgang zum neuen Präsidenten von Guatemala gekürt. Berger, Kandidat des konservativen Parteienbündnisses Ghana, gewann mit gut 54% der Stimmen über seinen Konkurrenten, den Textilunternehmer Alvaro Colom. Am 7. Januar stellte Oscar Berger sein neues Kabinett vor. Die meisten der Minister und Staatssekretäre kommen, wie nicht anders zu erwarten war, aus der Wirtschaft. Sie verfügen über beeindruckende akademische Titel und wenig Erfahrung in der Politik. Nur zwei der Posten werden mit Frauen besetzt und zwei weitere mit Indigenas. Im Folgenden ein Interview mit dem Guatemala-Spezialisten Mario Cullen von der niederländischen Organisation Solidaridad. Das Interview ist eine Übernahme von Radio Nederland.
¿Qué podemos esperar de este empresario de derechas?
Was können wir von dem neoliberalen Unternehmer Oscar Berger erwarten?
Depende mucho de los planes concretos y plan de gobierno que él tenga y ahí está al mismo tiempo la gran debilidad de que en la campaña.
Das wird sehr auf die konkreten Aktionen seiner Regierung ankommen und damit zeigt sich direkt auch die Schwäche seines Programms. Berger hat, wie auch die anderen Kandidaten, unheimlich viel versprochen: Sicherheit, Wohlstand etc. Aber was bislang fehlt, ist ein ernstzunehmender Aktionsplan, wo erklärt wird, wie er das eigentlich alles erreichen will. Berger repräsentiert die Großgrundbesitzer und die Zuckerbarone, Sektoren, die bislang dem allgemeinen Wohlstand in Guatemala diametral entgegengewirkt haben.
Rigoberta Menchú hat gesagt, dass unabhängig davon, wer die Wahl gewinnt, die Belange der Indigenas ein wichtiger Aspekt sein müssten. Wird Berger dieser Forderung entsprechen können?
Bislang habe ich noch nichts Ernstzunehmendes in dieser Richtung gehört. Erst gestern hat der Vertreter der Minugua, Tom Königs, gesagt, dass die Vereinbarungen bezüglich der Rechte der Indigenas zu den am wenigsten beachteten Punkten des Friedensabkommens gehörten. Wir sollten also bei Berger in erster Linie auf mehr Demokratie und eine bessere Regierbarkeit in Guatemala hoffen und darauf, dass die verschiedenen sozialen Gruppen, unter ihnen die Indigenas, vehement für die Verbesserung ihrer Situation eintreten werden. Es geht also weniger darum, welche Versprechen Berger gegeben hat bzw. erfüllen kann, als darum, dass von unten Druck auf seine Regierung ausgeübt wird, damit sich etwas tut.
Prometa y pueda cumplir, sino que lo que desde abajo se le pueda exigir.
Der Opponent Oscar Berger, Álvaro Colom, wurde in der Stichwahl direkt von dem Ex-Diktator Efraín Ríos Montt unterstützt. Hat sich das auf das Wahlergebnis ausgewirkt?
Yo creo es que lo que con Colom se sabía y también se comentaba de que él no tenía como un plan de gobierno sólido, así que con Berger y con la.
Ich glaube ja. Was man von Colom wusste, war, dass auch er keine klare Linie für die Regierung hatte. Er kommt aus der gleichen sozialen Schicht wie Berger. Das heißt, man konnte sich vorstellen, in welche Richtung seine Regierung gehen würde. Außerdem war sein Kandidat für die Vizepräsidentschaft jemand, der zu Zeiten der Guerillabekämpfung eine finstere Rolle gespielt hat. Also ich glaube, dass die Unterstützung durch und der Kontakt zwischen der FRG von Ríos Montt und der Partei von Colom sich negativ auf sein Wahlergebnis ausgewirkt haben.
yo creo que el apoyo de Ríos Montt y los contactos que de hecho sí había entre el FRG de Ríos Montt y el partido de Colón ha influido negativamente y llevado a este resultado.
Finalmente, señor Colón, violencia, crisis...
Gewalt, Wirtschaftskrise, Hunger, wie geht Portillo?
Mientras exista esa gran pobreza en Guatemala.
Es wird sich nichts ändern, solange es in Guatemala diese enorme Armut gibt. Die Kriminalität lässt sich schlussendlich auch auf den Mangel an wirtschaftlichen Perspektiven zurückführen. Es muss in Guatemala einen wahrhaftigen Wandel in der Wirtschaft geben. Dazu gehören Veränderungen, was das private Eigentum angeht. Dazu gehört eine Agrarreform und die Beteiligung der indianischen Bevölkerung an den Reichtümern des Landes. Das ist das Allerwichtigste. Ein Volk, das hungert, da kann wirklich alles passieren. Also für mich ist Portillo ein sehr demagogischer Präsident gewesen, unter dem Guatemala in den letzten 4 Jahren nur wenig vorangekommen ist. In vieler Hinsicht gab es sogar Rückschritte. Also, wenn ich Portillo wäre, würde ich enttäuscht und beschämt den Präsidentensessel verlassen.
Die argentinische Band Caramelo Santo wurde in der Provinz Mendoza vor gut 10 Jahren gegründet. Ihre Rhythmen und Einflüsse sind sehr unterschiedlich und reichhaltig. Klänge zwischen Folklore, Cumbia, Ska, Reggae, mexikanischen Corrido und elektronische Musik sind zu hören. La Culebra, ihre erste Platte, brachte die Band schon im Gründungsjahr 1993 bei einem unabhängigen Label heraus. Sie verließen die Provinz und versuchten in Buenos Aires ihr Glück und veröffentlichten 1997 ihre zweite Platte Perfectos Idiotas. Obwohl sie in der argentinischen Rock- und Punk-Szene immer bekannter wurden, blieben sie ihren provinzialischen Wurzeln treu. Ihr Bekanntheitsgrad wurde internationaler und sie tourten in Chile und in Uruguay. Im Jahr 2000 spielten sie als Vorgruppe von Manu Chao in Mexiko und in den USA. Im Jahr 2001 brachten sie bei einem anderen unabhängigen Label ihre dritte und bisher letzte Platte, Los Guachos, heraus. 2002 traten sie in verschiedenen europäischen Städten auf. Hier hören wir das Lied Rosita.
Oye.
Zur bisher größten Kundgebung in der Geschichte Haitis der vergangenen 10 Jahre ist es am 12. Januar in der Hauptstadt Port-au-Prince gekommen. Zehntausende Haitianer demonstrierten friedlich für den Rücktritt des Präsidenten Jean-Bertrand Aristide. Die demokratische Plattform der zivilen Gesellschaft und der Opposition stellte die Demonstration unter das Motto »Einigkeit macht stark und Hoffnung auf ein neues Haiti«. Anti-Aristide-Kundgebungen gab es auch in anderen Städten des Landes. In Miroguan, südöstlich von Port-au-Prince, fanden gleichzeitig Demonstrationen für und gegen Aristide statt. Ein Anhänger des Präsidenten wurde dabei erschossen. Als Vergeltung legten Aristide-Anhänger Feuer in mehreren Gebäuden, die die Opposition nutzte.
In Cap Haïtien wurde in der Nacht auf den 11. Januar der Polizeidirektor des Departements erschossen. Zu gewaltsamen Zwischenfällen zwischen Anhängern und Gegnern der Regierung ist es bereits zu Beginn der Demonstrationswelle Anfang Januar gekommen. Im Port-au-Prince starben dabei 3 Personen, mehr als 30 wurden verletzt. Dem Aufruf der Oppositionsplattform zum Generalstreik kamen in den vergangenen Tagen einige Teile der Bevölkerung nach. Im Port-au-Prince streikten Angestellte in Tankstellen, privaten Banken und Schulen sowie in größeren Einkaufszentren. Aufgrund ihrer schlechten Situation legten viele jedoch ihre Arbeit nicht nieder.
Nach Frankreich äußerten nun auch die USA ihre Besorgnis über die Situation in Haiti. Auf einer Pressekonferenz in Washington forderte Außenminister Colin Powell die Konfliktparteien auf, den Vorschlag der katholischen Kirche anzunehmen. Demnach sollte ein Rat der Weisen einberufen werden, der Präsident Aristide in seine Position stärkt. Die Plattform der Opposition hingegen möchte einen Übergangspräsidenten. Im Fall eines Abdankens Aristides soll er von den Richtern des obersten Gerichtshofs gewählt werden. Bolivien dringt auf Zugang zum Meer. Sollte es nach dem bolivianischen Präsidenten Carlos Mesa gehen, so wird 2004 das Jahr der historischen Entscheidungen. Die bolivianische Regierung fordert von Chile einen Zugang zum Meer. Vor mehr als 120 Jahren verlor Bolivien seine Küstengebiete nach dem sogenannten Salpeterkrieg gegen Chile. Nach Meinung des Präsidenten Carlos Mesa hänge die Stabilität der Region von einer Lösung dieses Problems ab. Unter anderem verwies er auf die Unruhen im Oktober letzten Jahres in seinem Land. Damals hatten wochenlange Proteste der Bevölkerung den Rücktritt seines Vorgängers Gonzalo Sánchez de Lozada erzwungen. Unklar bleibt jedoch, inwieweit sich Peru und Chile auf einen Kompromiss mit Bolivien einigen können und Bolivien einen Küstenstreifen von 10 Kilometer Länge zugestehen. Der chilenische Präsident Ricardo Lagos lehnte zunächst jede Form von Gesprächen strikt ab und erinnerte an die früheren erfolglos gebliebenen Staatsverhandlungen. Vor wenigen Tagen revidierte der chilenische Präsident Lagos zwar seine ablehnende Haltung Verhandlungen gegenüber, jedoch wolle er sein Land keinesfalls in 2 Stücke teilen. Wenn, müsse Peru seine Grenze mit Chile ganz an Bolivien abtreten. Der peruanische Staatschef Alejandro Toledo stärkte zwar öffentlich seinem Amtskollegen Mesa den Rücken, will sich jedoch in die baldigen Gespräche zwischen Bolivien und Chile nicht einmischen. Unterdessen forderte der Vorsitzende der bolivianischen Bewegung zum Sozialismus, MAS, Evo Morales, nicht mit der chilenischen Regierung, sondern zuerst mit dem chilenischen Volk zu verhandeln. Hierzu meinte er:
Ich bin sicher, dass die sozialen Bewegungen und die verschiedenen Parteien Chiles die Forderung Boliviens unterstützen. Immerhin besitzt Bolivien im Austausch das Erdgas, das sie brauchen.
Zehn Jahre nach dem Aufstand der Zapatisten sind immer noch tausende Familien gezwungen, ihre Häuser und Dörfer zu verlassen. Viele der Familien suchen Zuflucht in den benachbarten Dörfern. Wegen politischen und religiösen Differenzen kommt es in den Gemeinden immer wieder zu gewaltsamen Zusammenstößen mit paramilitärischen Gruppen.
In ganz Mexiko gibt es mindestens 10.231 Flüchtlinge, die ihre Dörfer verließen. Davon sind allein 60% in den von den Zapatisten regierten Landkreis Polo geflüchtet. Der Kommissar für Gemeindekonflikte meinte, dass der Staat die Rückkehr und Umsiedlung von mindestens 3.900 Flüchtlinge erreicht habe.
In den alten Gebäuden des Nationalen Indigena Instituts INI von San Cristóbal de las Casas leben beispielsweise 11 Familien, die aus der Gemeinde Chenaló vertrieben wurden. Sie flüchteten vor 6 Jahren nach dem Massaker von Acteal. Am 22. Dezember 1997 hatten Paramilitärs das kleine Bergdorf in Chiapas gestürmt und auf grausame Weise 45 Menschen ermordet.
Die Hütten, in denen die Flüchtlinge leben, sind nach wie vor improvisiert. Aus Holz, Plastikplane und Wellblech wurden notdürftige Unterkünfte zusammengebaut, die permanent von Einbruch bedroht sind. Die Hütten bieten kaum Schutz gegen die starken tropischen Regenfälle und die niedrigen Temperaturen in der Nacht.
Die 60 Flüchtlinge, die sich nach wie vor im INI aufhalten, haben alles in ihrer Gemeinde zurückgelassen. Land, Besitz, Haus und Angehörige. Für eine gewisse Zeit wurde ihnen von der Regierung Lebensmittelhilfe garantiert. Versprechen, die nie eingehalten wurden. Die Versorgung von Lebensmitteln und medizinischen Gütern ist schlecht. Das Internationale Rote Kreuz musste seine Arbeit auf Wunsch der mexikanischen Regierung im Januar 98 einstellen.
Als nächstes hören wir das Lied Frijolero von der mexikanischen Band Molotow. Der Frijolero ist ein armer Mensch, der sich nur von Bohnen ernähren kann, weil alles andere zu teuer ist. In der mexikanischen Umgangssprache wird es häufig als Schimpfwort verwendet. Das Lied handelt von den Vorurteilen, der schlechten Behandlung und der Ausbeutung der mexikanischen Migranten in den USA. Es steckt sehr viel Wut in diesem Lied und die sogenannten Gringos, die US-Amerikaner, werden als Arschlöcher beschimpft. Auch der Territoriumsverlust von Mitte des 19. Jahrhunderts wird thematisiert. Damals verkaufte der Präsident Santa Anna die Hälfte des mexikanischen Territoriums an die USA, unter anderem Kalifornien.
Hoy estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices. No que inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la fe. Nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beaters. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero.
Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera, ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down on where your feet is planted? That U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto.
Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero.
green, all you fucking beaners. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo.
Pinche gringo, ¿qué?
Puñetero.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.